Podcast, der Podcast für Castrop-Rauxel.
Es ist Podcast-Freitag. Hallo, liebe Leute, zur 156. Episode der Ausgabe vom 6. Juni 2025. Ich bin Tobias Weckenbrock und begleite euch durch die nächste halbe Stunde voller Infos über das Geschehen und das Leben in Castrop-Rauxel. Ich muss jetzt aber erstmal meinen Kummer rauslassen. Luca Füllgraf hat mich nach knapp 2 Jahren an meiner Seite in der Redaktion der Ruhrnachrichten in der vergangenen Woche auch an dieser Stelle verlassen. Ich denke, ihr habt die Abschiedsfolge mit ihm schon gehört. Wenn nicht, dann tut das unbedingt mal. Er hat es verdient. Am Mittwochabend saßen wir mit dem Team noch in der Trattoria Puglia im Biergarten zusammen und haben gut gegessen und auf seinen Abschied einen Wein getrunken. Der Abend ging dann noch in der Laube eines Kollegen weiter. Er war lang, aber angemessen. Schade, dass Luca weg ist. Schön ist aber, dass Teve Schäfer nun an meiner Seite ist. Wir haben einen neuen Co-Host und auch ein neues Redaktionsmember, Johannes Wenzel. Mal gucken, wann der dann sein Podcast-Debüt feiert. Heute habe ich Teve und Ronny bei mir im Studio. Wir sprechen über ein abgebranntes Haus und die Widrigkeiten, denen nun der Eigentümer deswegen ausgesetzt ist, und über Leckerbock. Das ist ein Likör, vertrieben eigentlich aus Castrop-Rauxel, und darüber haben wir auch schon vor Monaten, vielleicht glaube ich sogar vor über einem Jahr, hier im Podcast drüber gesprochen. Ronny von Wangenheim erklärt uns gleich, was dahinter steckt und was hinter den Kulissen da gerade los ist. Das ist nämlich total spannend. Bevor wir uns mit diesen beiden Themen beschäftigen, habe ich aber erstmal, wie immer, ein paar Kurznachrichten für euch. Erledigt. Der Koloss vom Rhein-Herne-Kanal ist angelandet. Dazu haben mein Kollege Teve Schäfer und unsere Praktikantin Larissa Kienast am Donnerstag den Weg nach Pöppinghausen gesucht und haben dort verfolgt, wie ein 283 Tonnen schwerer Trafo von einem Spezialschiff vom Rhein-Herne-Kanal aus angelandet wurde und dann über den Ringelrotweg mit einem Tieflader, der 12 Achsen hatte, über den Ringelrotweg 600 Meter bis ins Umspannwerk gerollt ist. Die beiden haben einen Livestream gemacht und ich verweise schon mal darauf, dass diese 90 Minuten wirklich sehenswert sind. Nicht, weil man da unbedingt millimeterweise nachverfolgen kann, wie das vor sich ging, sondern vor allem dadurch, dass Teve Schäfer am Mikrofon ganz viele interessante Gesprächspartner hatte, beziehungsweise viele interessante Informationen bekommen hat. Nicht nur darüber, wie so ein spezieller Schwertransport abläuft, sondern auch darüber, warum wir diesen Transformator in Castrop-Rauxel brauchen, warum noch weitere angeliefert werden und was überhaupt mit diesem Umspannwerk dort passiert. Das betrifft nämlich viele Menschen, vor allem die Bewohner, die rund 800 Seelen in Pöppinghausen ganz besonders, und die sind nicht unbedingt besonders amused über die Bauarbeiten. Aber dazu wirklich, klickt mal rein in den Livestream, ihr könnt auch ein bisschen durchskippen, ganz viele Informationen in diesem Livestream. Erklärt. Bei einer Bürgerinformationsversammlung am Mittwochnachmittag waren 140 Gäste aus der Rüttgers-Siedlung, vor allem aus dieser Siedlung, bei Rain Carbon in einem Veranstaltungsraum. Denn Bürgermeister Reiko Cravagna, EOV-Chef Michael Werner und die beiden Beigeordneten Bettina Lehnort und vor allem Regina Kleff haben dort informiert über die Pläne für den ehemaligen Sportplatz an der Fördestraße. Davon habt ihr jetzt noch nie gehört? Okay, kurze Einführung. Dort sollen 30 Module, Tiny Houses, Wohnmobilheime oder wie auch immer man die bezeichnen möchte, aufgestellt werden, um dort eine Kita zu gründen, um dort Betreuungsangebote, Beratung und Sprachkurse für geflüchtete Menschen anzubieten und um dort 5 Notwohnungen einzurichten, in denen Menschen kurzfristig unterkommen können, wenn ihre Bleibe nicht mehr zur Verfügung steht oder für sie in Castrop-Rauxel gar keine existiert. Dieses Thema hatte die Menschen in der Rüttgers-Siedlung jetzt über Monate schwer beschäftigt, weil insgesamt nur Gerüchte dazu im Umlauf waren, aber wenige Fakten. Wir als Redaktion hatten vor Wochen versucht, da ein bisschen Fakten reinzubringen, aber lagen auch nicht mit allen Informationen punktrichtig. Jetzt, Mittwochnachmittag, gab es endlich Informationen vom Bürgermeister. Er hat die Kritik akzeptiert, dass man vielleicht mit der Kommunikation hätte etwas früher beginnen sollen. Ansonsten aber haben die Verantwortlichen der Stadtverwaltung dort eigentlich gut erklärt, was sie vorhaben und haben so auch ein bisschen die Kritik aus diesem Thema herausgenommen. Eröffnet. Die Castroper Leselust ist zurück. Am Montag gab es einen einigermaßen stillen Start an der Münsterstraße in der Castroper Fußgängerzone. Tiffen Scholz, die wir vor einigen Wochen auch hier schon mal im Podcast als Gast hatten, ist mit ihrem Team jetzt schon eingezogen und hat auch schon ein paar Bücher eingeräumt, aber irgendwie noch relativ wenig. Der Laden wird sich nun aber nach und nach füllen und am 14. Juni wird dann vor Ort gefeiert. Und zwar die offizielle Eröffnung. Jetzt hat sie aber auch schon da und darum waren wir in dieser Woche schon mal da. Es sieht dort in der Tat anders aus als noch vor ein paar Wochen unter Martina Thielka, aber es ist doch irgendwie auch schon richtig schön geworden. Im Herbst will Tiffen Scholz dann auch gleich mal die erste Lesung organisieren. Erschöpft bei Michele heißt das Traditionslokal an der Wittener Straße, Ecke Kottenburgstraße. Jeder Castrop-Rauxler, zumindest aber die Menschen aus dem Süden unserer Stadt, kennen das Restaurant. Denn es war vor 53 Jahren tatsächlich eine der ersten Pizzerien in unserer Stadt. Fast ebenso lange arbeitet hier Michele Fioriglio. Erst als Mitarbeiter, lange Jahre auch zusammen mit den Betreibern Enzo und Pina Scolaro, die man sehr gut kennt hier in der Stadt, seit 13 Jahren aber auch als Betriebsleiter. Jetzt hat der 64-Jährige gesagt, dass Schluss ist im Sommer, und zwar Ende Juli. Und das hat er mit einem emotionalen Abschiedsbrief selbst auf Facebook bekannt gegeben. Unser Reporter Johannes Wenzel, ich hatte ihn vorhin schon einmal erwähnt, hat ihn direkt besucht in dieser Woche, um ein Interview mit ihm zu führen und die Beweggründe hinter dieser Entscheidung einfach besser zu verstehen. Und dabei flossen ein paar Tränen. An dieser Stelle weise ich darauf hin, dass ihr zu allen Themen, die wir hier besprechen, weitere Details bekommt, wenn ihr den Links in den Shownotes folgt, also in den Notizen zu diesem Podcast in eurer App, in der ihr uns gerade hört. Schaut doch da gerne mal rein. Um die Geschichten lesen zu können, braucht ihr ein RN Plus Abo. Damit wollen wir euch nicht ärgern, sondern damit finanzieren wir unsere Arbeit als Journalisten und Reporter in unserer Stadt. Nur mit diesem Geld ist auch dieser Podcast zu stemmen, den wir euch mindestens einmal in der Woche als Zusammenfassung und als tieferen Einblick anbieten. Kostenlos übrigens. Für RN Plus habe ich jetzt ein gutes Angebot. 8 Wochen kosten gerade zum Testen nur 1 Euro. Wenn ihr dieses Abo abschließt, halten wir euch stets auf dem Laufenden. Damit ihr nichts mehr verpasst, ladet euch am besten gleich mal die RN Plus App runter. Also einfach in den App Store oder Google Play Store gehen und RN Plus, also das Pluszeichen, eingeben. Das bekommt ihr da kostenlos und da könnt ihr uns praktisch immer an der richtigen Stelle wiederfinden. Damit sind wir dann euer täglicher Begleiter für euer Leben in Castrop-Rauxel. Da findet ihr dann unter anderem auch unser neues Live-News-Blog. Darin fassen wir kurz, kompakt und super aktuell zusammen, was in der Stadt passiert. Da hättet ihr unter anderem als erstes erfahren können, was Bürgermeister Cravagna bei der Infosversammlung gesagt hat. Das hilft euch dann ganz sicher in eurem Alltag weiter. Das verspreche ich euch. Und schwupp, da ist Teve Schäfer. Ich habe dich gerade schon angekündigt, Teve. Moin erstmal.
Hallo.
Schön, dass du da bist.
Ja, danke schön.
Wir sind jetzt ja Co-Moderatoren, also jetzt, du bist neu.
Jetzt arbeiten wir richtig zusammen.
Ach, herrlich. Wir sitzen nicht nur schräg gegenüber in unserer Redaktion, sondern wir treffen uns jetzt noch, ach nee, wir wechseln uns häufiger ab hier eigentlich, ne?
Das ja, ist genau. Der Deal. Da muss man noch mal ein bisschen zeigen, wie das geht genau alles, aber ich glaube, ich traue mir das zu.
Nee, das habt ihr, glaube ich, letzte Woche ja schon wunderbar alles besprochen, Luca ja. Und du. oder?
Ja.
Nein, aber ich stehe dir mit Rat und Tat zur Seite und freue mich total, dass du diese würdevolle Aufgabe an meiner Seite zu sein übernommen hast.
Vielen Dank. Dann probiere ich es direkt mal mit einer Überleitung zu meinem Thema.
Ja, genau. Luca, ach so, Thema, ja.
Luca war nämlich auch dabei, als wir da hingefahren sind.
Wohin?
Zur Wartburgstraße, da hat es gebrannt in meiner zweiten Woche.
Das müsste jetzt so 5 Monate, 6 Monate her sein, oder?
Oktober war das, also noch länger.
Okay.
14. Oktober hat es gebrannt an der Wartburgstraße. Luca und ich sind in Smart gestiegen und losgefahren. Und als wir dahin so ankamen, so langsam, dann haben wir schon von der Ferne eine große schwarze Rauchsäule gesehen. Und da war uns klar, da ist was Schlimmeres passiert.
Und das ist direkt neben dem Berufskolleg da, so ein Eckgebäude gegenüber von der Petrikirche, ne?
Ich glaube, an der Ecke ist es nicht.
Aber fast an der Ecke, ne?
Oder ja, nicht? Das ist auf jeden Fall bei dieser Berufsschule, die da ist.
Genau.
Und da sind wir angekommen und es hat fürchterlich gebrannt im Dachgeschoss. Da waren 2 Drehleitern vor Ort. Und jetzt hat uns der Vermieter...
Die Stadt hat doch nur eine.
Ja, da muss dann noch eine zweite irgendwie rangeholt werden.
Ja, ich glaube, die aus Waltrop kommt dann oft dazu, wenn es groß brennt, ne?
Wir haben groß und breit darüber berichtet. Die ganzen Artikel kann man sich noch angucken. Jedenfalls hat mich der Vermieter jetzt 8 Monate später ungefähr nochmal in das Gebäude gelassen. Wir haben da schon mal einen Videorundgang gemacht, so im Januar oder so.
Da konnte man richtig sehen, wie alles ja zerstört war. Ne?
Zerstört. Es fing an zu schimmeln. Die ganzen Wohnungen, also ich glaube 10 Wohnungen sind in diesem Gebäude. Das ist ein mehrgeschossiges Gebäude. Und da es war völliges Chaos.
Also da, wo nicht die Flammen waren, da hat dann letztlich am Ende mindestens das Löschwasser für das große Problem gesorgt. Ne?
Genau, das ist dann... Also das sind Riesenmengen an Wasser, um dieses Feuer erstmal auszukriegen und dann sickerte das durch alle Wohnungen hindurch bis in den Keller hinein. Und im Januar sah das ganz fürchterlich aus und jetzt, dann hat Hasan Akkas uns einen Rundgang gegeben,
wir sind in Kontakt geblieben. Ne?
Genau. Und ich habe ihn jetzt gefragt, ob er mir das nochmal zeigen kann, was für Fortschritte er gemacht hat. Und damals hat er gesagt, ja, ich muss das Haus auf jeden Fall wieder aufbauen, weil ich habe es mit Kredit gekauft und der Kredit muss zurückgezahlt werden. Deswegen muss ich das halt wieder aufbauen. Er dachte damals, ungefähr ein Jahr wird das bestimmt dauern und dann wäre es vielleicht schon wieder so weit in Ordnung, dass man da so langsam wieder an Vermietung denken könnte. Und ja, mit der Erwartung bin ich da so ein bisschen hingefahren. Ich habe gesehen, da war schon immer so ein Baugerüst drum. Mhm. Und in Wirklichkeit ist es aber viel langsamer vorangegangen als gedacht.
Warum?
Es musste erstmal die Brandursache ermittelt werden.
Okay.
Obwohl eigentlich von Anfang an klar schien, dass das bei den Schweißarbeiten unterm Dach passiert sein muss.
Das haben wir damals recht zeitnah berichtet, ne? Und das ist eigentlich ungewöhnlich, weil ja erstmal die Polizei nicht genau sagt, was die Brandursache ist. Da muss man eigentlich immer erst ein paar Tage warten. Mhm. Aber dann haben wir diese Aussage auch erhalten, ne?
Ja. Und trotzdem musste da irgendwie noch ganz lange ermittelt werden, bis dann die Staatsanwaltschaft das freigegeben hat erstmal. Also monatelang durfte er da nicht so richtig was machen.
Okay.
So. Und jetzt erst vor... Ja, nicht allzu langer Zeit durfte er da die Abrissarbeiten machen lassen von einer speziellen Firma. Da darfst du dann aber auch nicht sagen, hier, lasst mal bitte die Leitung ganz und so. Nein, die nehmen dann alles auseinander. Also die haben den Putz abgemacht, Leitungen sind weg und so. Und es gibt es aber immer noch Verzögerungen, weil zum Beispiel einige Mieter ihre Sachen nicht abholen. Also die Wohnungen sind zum Teil noch voll mit Gerümpel. Und die Versicherung von dem Vermieter, Hasan Akkas, darf nicht einfach die Sachen wegschmeißen von den Mietern, die da drin gewohnt haben. Das ist ja deren Eigentum immer noch. Die holen das aber nicht ab, zum Teil. Und es gibt eine Wohnung, die ist wirklich ziemlich durcheinander. Da meinte der Vermieter, das hat schon Messi-ähnliche Zustände. Und da kommt er nicht weiter. Also der sagt ihm dann so, ja, hol das mal ab oder lass es uns wegschmeißen. Aber nichts von beiden will dieser Mann. Sondern sagt, das sind wertvolle Sachen, die will er behalten, aber holt sie auch nicht ab.
Ja. Okay, wie geht's dem Mann damit, dem Herrn Akkas?
Mich überrascht immer sein Optimismus.
Okay.
Immer noch. Der sagt halt, ich mache alles, was ich kann, damit das vorwärts geht. Das Problem ist halt, dass die Versicherung nur 2 Jahre lang die Einnahmen ausgleicht, die jetzt wegfallen durch die fehlenden Mieteinnahmen, weißt
du? Okay, Moment. Also erst blockiert die Versicherung so ein bisschen, dass es losgehen kann oder beziehungsweise die Staatsanwaltschaft und dann macht die Versicherung aber irgendwie auch Druck, weil danach nicht mehr bezahlt wird.
Das hängt ja gar nicht zusammen.
Okay.
Also die Staatsanwaltschaft ermittelt für sich und die Versicherung hat halt diese Vorgabe, wir zahlen das 2 Jahre lang, aber die haben ja nichts miteinander zu tun.
Ja, ich dachte immer, so eine Versicherung interessiert sich auch für eine Brandursache und macht davon auch abhängig, ob sie selbst dafür aufkommt oder ob sie noch jemanden findet, der regresspflichtig ist, weil sie halt, weil es Brandstiftung war, auch vorsätzlich oder aus Versehen.
Da ja jetzt die Brandursache feststeht, nehme ich mal an, dass die Versicherung von dieser Dachdeckerfirma das zahlt und gar nicht die Versicherung von Hassan Akkas.
Ja, genau. Ja,
die Mieteinnahmen müssen dann auch von der gegnerischen Versicherung bezahlt werden. Jedenfalls hat er 2 Jahre Zeit, um das wieder so weit flott zu machen, dass man da wieder einziehen kann. Und das wird jetzt langsam echt eng. Und Hassan Akkas sagt, das ist existenzgefährdend, weil er muss ja diesen Kredit zurückzahlen. Und wenn er kein Geld von der Versicherung mehr bekommt und auch nicht von irgendwelchen Mietern, dann bleibt das ja an ihm hängen.
Und da geht's um, hat er dir gesagt, worum es geht? 500.000 oder so? Oder?
Er meint, pro Monat würde er dann ungefähr 5.000 Euro aus eigener Tasche zahlen müssen, bis da wieder Leute einziehen können.
Wie will man das machen als Normalsterblicher?
Nee, der arbeitet Vollzeit, aber so viel verdient ja kaum einer. Ne? Also das Wahnsinn. Ist wirklich, wirklich krass, dass es da halt so nicht vorwärts geht. Und irgendwie werden ihm so richtig viele Hindernisse in den Weg gestellt, ne? Jetzt muss er auch noch eine neue Baugenehmigung beantragen oder hat die gestellt so.
Einen Bauantrag
gestellt und dann braucht er halt eine Baugenehmigung. Das muss das Bauamt der Stadt jetzt auch erstmal genehmigen. Dann musste er da nochmal einen neuen Lageplan beantragen oder machen, obwohl er den erst gemacht hatte, als er das Dach hat neu machen lassen, was ja dann letztes Jahr war.
Okay.
Muss er trotzdem nochmal machen anscheinend. Da meinte er auch, versteht er nicht. Ja, und so summiert sich das alles auf zu so einer... Ja, richtig miesen Situation.
Was macht denn Mut an der ganzen Geschichte? Gibt es irgendeinen positiven Aspekt oder irgendwas, einen Hoffnungsschimmer oder irgendwie sowas?
Ich finde es halt krass, dass er immer sagt, ja, ich mache einfach alles, so schnell ich kann, alles, was in meiner Macht steht und dann versuche ich da nicht so viel drüber nachzudenken, was alles passieren könnte, sondern ich versuche einfach vorwärts zu machen. Mhm. Und wenn ich dieses Gebäude saniert habe, fertig, dann habe ich ein frisch saniertes Haus von oben bis unten, das ist ja dann auch wieder eine Menge wert. So versucht Akkas dann optimistisch zu bleiben und das finde ich echt beeindruckend.
Wissen wir jetzt aktuell irgendwas über die Mieter? Also sind die inzwischen woanders? Haben die was gefunden, wo sie auch bleiben können oder warten die auch darauf, dass sie da zurück können?
Da waren ja 20 Leute gemeldet und die mussten ganz schnell aus diesem Haus raus und mussten all ihren Besitz zurücklassen. Das war, glaube ich, das Schlimmste für die meisten Leute. Mhm. Die waren dann irgendwann alle untergekommen. Da gab es ja dann auch noch so eine Spendenaktion.
Für eine Familie oder auch andere Betroffene, glaube ich.
Viele Betroffene auf jeden Fall, wo über 4.000 Euro zusammengekommen sind. Das war dann für die erste Zeit, glaube ich, sehr nützlich. Und ich treffe mich demnächst auch wahrscheinlich nochmal mit einer der Familien, wo der Sohn allein in der Wohnung war zwischenzeitlich. Und sich den Hund gegriffen hat und dann aus der Wohnung gestürmt ist.
Das hast du damals schon so eindrücklich berichtet. Mhm. Das ist wirklich auch heute eigentlich noch ein lesenswerter Text, weil letztlich dieses Drama, das Haus brennt ab, die eigene Wohnung brennt ab, das Zuhause brennt ab, das wird da einfach wunderbar nochmal plastisch, also wunderbar in Anführungsstrichen, plastisch und deutlich geschildert. Und all diese Dinge werde ich natürlich hier verlinken und das sind wirklich Lesetipps. Und macht nochmal so deutlich, finde ich, wie wichtig es ist, dass man selbst Schutzvorkehrungen trifft, um sich vor solchen Dingen zu schützen. Selbst wenn jetzt hier die Dachdeckerfirma möglicherweise der Grund war. Aber man kann ja zumindest selbst viel vorsorgen, dass einem solch ein Feuerdrama nicht widerfährt.
Jedenfalls treffe ich mich wahrscheinlich nochmal mit dieser Familie, cool, um die es da ging, um einfach mal ein Update zu kriegen darüber, wie es denen jetzt ergangen ist. Wie ist das, sein Zuhause zu verlieren und ein neues Zuhause sich aufzubauen mit, glaube, 3 Kindern. das ist schon eine sehr interessante Nummer. Die waren immer total nett und umgänglich und ich freue mich da schon sehr auf den Termin.
Ja Mensch, da freue ich mich mit dir. Da werden wir dann vielleicht an dieser Stelle nochmal drüber sprechen oder zumindest auf rohnachrichten.de. Darauf verweisen wir ja immer in diesem Podcast. Da findet ihr vieles, was wir hier nicht besprechen können und viele Links in den Shownotes. Ich sag dir, lieber Teve, auf jeden Fall vielen Dank für deinen Einsatz und mach weiter so.
Du auch, Tobi. Hau rein.
Ciao. Bei mir im Studio ist Ronny.
Hi.
Hi. Trinkst du eigentlich gerne Schnaps?
Oder nee, eher nicht.
So ein Likör vielleicht?
Na, auch nicht.
Was trinkst du, lieber Wein, oder?
Ich trinke lieber Wein, ja.
Wir wollen aber über so einen Likör sprechen.
Ja.
Und das ist der Leckerbock.
Genau, Leckerbock.
Warum sprechen wir über Alkohol in dieser Sendung? Weil der kommt eigentlich aus Castrop-Rauxel, die Firma, die dahinter steckt. Wir haben vor Anfang 2024, glaube ich, erstmals ausführlich berichtet über dieses kleine Unternehmen. Und jetzt gibt es da ein paar Turbulenzen und du hast versucht zu recherchieren und dahinter zu steigen, was da eigentlich los ist, stimmt's?
Ja, stimmt. Das war gar nicht so einfach, muss ich sagen.
Okay, erzähl. Also fang mal vorne an. Leckerbock, was ist das für die, die das noch nie gehört haben?
Leckerbock ist halt eine Spirituose, hat so 12-15% Alkohol, ist dann wahrscheinlich ein Likör. Mit Wodka ist die Grundlage des Ganzen und dann gibt es die in verschiedensten Geschmacksrichtungen, also auch Karamell und Melone, schüttelt's mich ein bisschen, aber okay, vielleicht schmeckt es ja, keine
sollen
Ahnung.
Sollen andere bewerten.
Ja, sollen genau. Andere bewerten, genau, also nichts für mich. Und du warst ja selber bei denen Anfang Januar und hast mit denen gesprochen und damit waren die ja sehr optimistisch und damals, du hast geschrieben, sie wollten unter die Top 5 der Spirituosen auf dem deutschen Markt, also das war schon eine Ansage und
das
lief.
Das muss man erstmal schaffen.
Ja, eigentlich. Genau, und es lief auch ganz gut und
haben sie ja kennengelernt, weil sie Sponsor bei Schalke 04 wurden.
Richtig, genau.
Da gab es eine Pressemitteilung, Leckerbock, neuer Partner und
Sponsor, ja.
Dann haben wir reingeschaut und haben gesehen, Castrop-Rauxel.
Ja, genau.
Wie? Castrop-Rauxel, Leckerbock, nie gehört.
Und dann, ja. Im Prinzip war das so eine Schnapsidee, so haben die damals erzählt. Also,
Schnapsidee, passt
genau,
ja.
Genau, als Gründer kann man vielleicht den Thomas Korso bezeichnen, der hier eine Spedition hat in Castrop-Rauxel. Und ja, dann haben die das in den Corona-Zeit noch aufgebaut und diese Sponsorschaft war eben dann schon so ein erstes, denke ich mal, so ein richtig großes Ausrufezeichen. Es gab dann eben in der Veltins-Arena eine Leckerbock-Bar und Bandenwerbung und das Ganze war auf 3,5 Jahre ausgelegt. Und das fing an, ja, im Januar 24, aber...
Es ist nicht mehr.
Nein, es ist nicht mehr und es ist schon lange nicht mehr. Also schon vor den Sommerferien hat mir Schalke bestätigt, haben sie diese Verträge wieder gekündigt, also noch vor dem Beginn der jetzt gerade zu Ende gegangenen Saison.
Oh krass, also nur ein halbes statt 3,5 Jahre. Wie kommt das zustande?
Ja, wahrscheinlich, also ich würde mal sagen, es hängt damit zustande, dass wahrscheinlich irgendwelchen finanziellen Dinge nicht so gepasst haben, weil schon im September 24 gab es dann einen Antrag auf Insolvenz und jetzt im April ist das Insolvenzverfahren eröffnet worden für die Leckerbock GmbH.
Okay, was heißt das? Damit ist die Geschichte von Leckerbock zu Ende oder wie?
Das habe ich auch erst gedacht und habe also da ein bisschen recherchiert und dachte, okay, das ist jetzt ein Aus und dann, wenn man so ein bisschen weiter gräbt, dann merkt man, okay, Leckerbock gibt's immer noch. Also man findet das hier in Castrop in der Altstadt zum Beispiel im Kaufland.
Ganz normal im Supermarkt,
das war damals beschrieben, das auch bei anderen Edeka und ich weiß nicht, K&K.
Ich hatte das mal bei Netto im Prospekt, glaube ich, sogar gesehen.
Ja, also viele verschiedene und die waren ja früher auch bei Partys so Partner oder sind es jetzt auch heute noch.
So Mallorca-Partys.
Ja, sowas und das habe ich dann eben auch alles festgestellt, es gibt das einfach noch und bin dann irgendwann, habe ich einfach nicht mehr leckerbock.de eingegeben ins Zerfeld, sondern leckerbock.com und siehe da, neue Homepage, also das heißt nein, die gleiche Homepage, aber anderes Impressum, andere Firma.
Okay.
Ja, und das fand ich dann schon wieder sehr verwunderlich.
Jetzt würde ich als Journalist ja sagen, komm, ruf doch den Thomas Korso mal an, der ist ja im Impressum damals auch genannt gewesen, der wird dir sicher erzählen, was da Phase ist.
Ja, habe ich auch gemacht. Und ich habe nach längerer Zeit, also ich recherchiere schon relativ lange an dieser Geschichte. Ich habe ihn einmal gesprochen, da wusste ich aber noch nicht, dass es Leckerbock weitergibt. So weit war ich noch nicht in meinen Recherchen. Und da hat er mir auch nur gesagt, nee, er hätte gar keinen Kontakt mehr zu dem Geschäftsführer der Leckerbock GmbH, also der Insolventen GmbH. Und er wäre noch, ich sag, sie sind eingetragen, ja, das müsste jetzt noch geändert werden. Und das ist dann auch ziemlich schnell passiert. Also Anfang Mai ist dann diese Firma liquidiert worden. Also da wurde das im Handelsregister offiziell eingetragen.
Ja, sag ich doch, gibt's nicht mehr.
Ja, ja. Aber es gibt jetzt nicht mehr die Leckerbock GmbH, aber es gibt die LB Vertriebs GmbH. Ach, und guck. Die hieß am Anfang noch Leckerbock Headquarters. Und ich würde sagen, LB ist ja auch, steht ja auch für Leckerbock. Und die war am Anfang auch in Castrop-Rauxel angesiedelt, hatte auch die Adresse von Herrn Corso, der war auch eingetragen, auch als Gesellschafter und ganz für ein paar Tage als Geschäftsführer, aber dann ist er da wieder ausgetreten. Also es gibt sehr viele Einträge im Handelsregister, das kann man ja alles nachlesen und einschauen. Das ist ganz schön für uns Journalisten auch. Und ja, irgendwann. Also Geschäftsführer ist jetzt Jörg Schithelm und der Sitz ist in Gelsenkirchen, das ist offiziell.
Okay, also manchmal, das ist super schön, solche Netzwerke sehen zu können, aber manchmal auch total verwirrend.
Ja, genau. Ne? Und man sieht dann eben zum Beispiel bei der Gesellschaft, also jetzt bei dieser GmbH, gibt es wieder einen Gesellschaftsvertrag, da gibt es dann eine Einlage, das sind eigentlich in der Regel bei einer GmbH 25.000 Euro. Und am Anfang gab es auch einzelne Leute, die sich geteilt haben. Und jetzt ist das auch wieder so eine Vermögensgesellschaft, deren Geschäftsführer wieder Thomas Corso ist. Also es führt alles dann doch wieder darauf hin, auch wenn okay. Er sagt, er hat damit nichts zu tun, aber vielleicht mit der neuen Gesellschaft.
Okay, also so richtig wollte er nicht raus mit der Sprache. Was ist mit anderen Ansprechpartnern?
Ja, also Herrn Schithelm habe ich auch versucht, mehrfach anzurufen und zu erreichen. Ich habe einmal kurz mit einem Mitarbeiter von ihm gesprochen. Der hat nur gesagt, dass es keine Verbindung gibt zwischen seinem Unternehmen und dem von der früheren Leckerbock GmbH, hat so ein paar merkwürdige Aussagen getätigt, wo ich dachte, das kann ja gar nicht sein. Die eine ist ja nach der anderen gegründet. Also es gibt Schnittmengen und auch am Anfang, die Homepage hat sich sehr geähnelt, bis auch vor ein paar Tagen. Jetzt gibt es eine ganz andere Homepage, auch mit einem anderen Shop. Es war sogar die Sponsorschaft von Schalke noch. Anfang Mai haben wir selber nochmal zusammen geguckt. War sogar immer noch auf dieser neuen Hope, der neuen Gesellschaft, die ja gar keinen Sponsorvertrag abgeschlossen hatte, war immer noch auf der Homepage zu finden. Also alles, okay. Alles ein bisschen seltsam.
Wer hat denn jetzt dann ein paar Aussagen gegenüber dir dann getätigt? Weil so richtig viel ist da ja nicht gekommen bis jetzt.
Nein, also das heißt, im Prinzip sind sehr viele offene Fragen entstanden. Und die lösen muss eigentlich der Insolvenzverwalter. Das ist Herr Pirot aus Dortmund, der ist der Insolvenzverwalter für die Lecker GmbH, Leckerbock GmbH. Und ich glaube, bis zum Mitte Juni, 16. Juni, glaube ich, können Gläubiger immer noch ihre Ansprüche anmelden, auch dass dieses Zeit ist noch nicht abgelaufen. Und der hat zu mir gesagt, und das sagte er aber auch, wäre ganz normales Verfahren, das wird man immer machen, der überprüft jetzt halt, wie diese ob es Verträge gibt, ob es Rechtsnachfolgen gibt, die rechtlich sind oder ob man Ansprüche an diese neue GmbH führen kann. Also ich denke mal, da wird noch ein bisschen gegraben und irgendwann wird man vielleicht feststellen, ob diese beiden Firmen doch enger zusammenhängen als man denkt und ob dann eben die Gläubiger der einen Firma vielleicht dann doch von der anderen vielleicht auch noch Geld kriegen könnten. Aber so, das ist alles sehr, sehr viel Konjunktiv.
Insolvenz heißt ja eigentlich immer Zahlungsunfähigkeit. Das genau. Heißt, man kann also die laufenden Kosten, zum Beispiel Personalkosten, die ja bei Unternehmen in dieser Größe oft den größten Batzen ausmachen, auch wenn nur zwei Angestellte sind, aber da kommen ja dann schon mal, weiß ich nicht, 12.000, 13.000, 14.000 im Monat rum für die Gehälter, so ungefähr, jetzt mal überschlagen, ich kenne
ja,
die.
Ja, man hat ja auch Lieferanten, ne, für die
man Spirituosen. Man muss einkaufen, man muss einen Lagerraum bezahlen, man hat ein Logistiknetzwerk zu bedienen und so, all das.
Brennerei.
Man muss die Brennerei, die in Recklinghausen, glaube ich, ist, oder war zumindest am Anfang, muss man bezahlen für die Ware und so. Also all das sind ja Auslagen, die man hat und da kommt man irgendwann mit dem Geld, das man einnimmt, nicht mehr aus. Das heißt also wirtschaftlich eigentlich eine Schieflage. Aber irgendwie scheint es ja doch so zu sein, dass man weiter verkauft. Das
ja,
ist
aber eben von dieser anderen, diese andere GmbH, die macht halt die Geschäfte und die sagt, sie sind vollkommen unabhängig. Ja. Und das ist eben die Frage, ob sie das tatsächlich sind. Ne?
Witzig ist ja die Marke, das Logo, die Flaschen, das sieht irgendwie alles gleich aus. Es also der Kunde merkt gar nichts davon. Ne?
Und am Anfang eben, wie gesagt, auch die Homepage, das fand ich am krassesten. Ja. Das hat sich jetzt geändert, aber auch zum Beispiel, wenn man Instagram-Account anguckt, der geht auch zurück bis auf 23, also als die LB Vertriebs GmbH noch gar nicht gab, wo man noch die VOG WM sieht oder die
gesponsert
ersten
haben
gesponsert
die
den, genau im, und anderes mehr, wo man weiß, okay, da gab's die einen noch gar nicht, da gab's noch die anderen. Okay. Also, ne, irgendwas ist da, was man nicht erklären kann. Ich will da auch nicht spekulieren, aber ich denke mir, der Insolvenzverwalter hat ein bisschen was zu tun. Er hat gesagt, so, er denkt, Ende des Jahres hat er vielleicht soweit die Fakten geklärt, dass man dann vielleicht es ein bisschen genauer sehen kann.
Jetzt glaubst du denn, dass es Leckerbock in 5 Jahren noch gibt als Getränk auf dem Markt oder kann man da, du wolltest nicht spekulieren, ne?
Ich wollte nicht spekulieren. Ich meine, ich glaube, es sieht ja irgendwie cool aus. Auch die Flaschen sind cool, das Aussehen. Das ist alles so gemacht für so Mallorca-Partys, sage ich mal. Oktoberfest Düsseldorf ist zum Beispiel in diesem Jahr auch ein Partner. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das Getränk als solches durchaus eine Chance hat. Klar.
Die gibt's auch in den kleinen Fläschchen. Das heißt ja, auch so als Klopfer kann man die auf einen Junggesellenabschied mitnehmen oder so. Also vielleicht noch eine Idee mit Potenzial. Wir wissen es nicht so genau, aber versprochen, oder? Dass du dieses Jahr nochmal nachhörst
beim
Insolvenzverwalter.
Auf jeden Fall.
Und dann vielleicht auch noch mehr herausfindest zur finanziellen Situation im Unternehmen selbst, das, ich glaube, mal 2 Mitarbeiter hatte.
Das ursprüngliche, ja, was jetzt insolvent und liquidiert ist. Also das gibt es definitiv nicht mehr.
Und die Mitarbeiter damit auch nicht mehr. Aber ich hoffe, sie haben einen guten anderen Job gefunden und machen jetzt was anderes.
Das hoffe ich.
Und allen anderen, die mal Leckerbock probieren wollen, beim Kaufland gibt es das zu erwerben. Aber die haben auch einen Online-Shop.
Und bei anderen Geschäften auch müssen wir jetzt der Gerechtigkeit halt haben. Ne?
Keine Werbung machen, aber Getränke aus Castrop-Rauxel sind uns eher noch mal lieber als Getränke aus sonst wo. Insofern.
Das auf jeden Fall.
Prost. Und Ronny, dir herzlichen Dank für die Informationen hier im Podcast. Und bleib gerne dran an diesem Thema.
Immer gerne. Ja.
Ciao. Was ihr auf ruhrnachrichten.de oder kurz rn.de noch findet, sind lebensnahe und unter die Haut gehende Porträts von Menschen aus unserer Region. Unsere Praktikantin hat sich zum Beispiel in dieser Woche mit Elias Konze unterhalten. Der Mann treibt seine Schafherde aktuell durch unsere Stadt. Dienstag wechselte er von der Rennwiese in den Irinpark. Konze kommt jedes Jahr her mit seinen, weiß nicht, 400, 500 Tieren und jedes Jahr gibt es Fotos, Videos von den Tieren, wo sich Leute freuen, dass sie sie gesehen haben. Jedes Jahr gibt es aber auch kritische, zum Teil sogar unwürdige Kommentare auf Social Media. Die Tiere seien krank, verletzt, geschunden, schlecht behandelt oder abgemagert. All das muss Elias Konze über sich ergehen lassen. Larissa hat mit ihm geredet. Was davon stimmt? Wie geht er mit diesen Schmähungen, aber auch mit kritischen, sachlichen Kommentaren um? Er hat ihr dabei gebeichtet, dass ihm genau das seinen Lebensinhalt Tag ein, Tag aus vermiest. Wieso ist er eigentlich Wanderschäfer? Wer wird das schon noch in den 2000er Jahren? Und wir sind jetzt im Jahr 2025. Sowohl das Porträt über den jungen Mann als auch die Antworten auf die Kritik findet ihr bei uns auf unserer Seite in 2 Geschichten. Sie sind beide wirklich lesenswert. Wenn die Links in den Shownotes noch nicht zu finden sein sollten, dann liefern wir das in den nächsten Tagen nach. Oder ihr scrollt einfach mal weiter und geht auf ruhrnachrichten.de, dann findet ihr sicher zum Ziel. Ihr könnt also auch nach Episode 156, deren Ende wir jetzt hier einläuten, noch mehr von uns lesen und sehen. Wir verabschieden uns aus euren Ohren an dieser Stelle. Bis nächste Woche. Danke fürs Zuhören, sagt an dieser Stelle Tobias Beckenbrock. Frohe Pfingsten und Glück auf!
Podcast, der Podcast für Castrop-Rauxel.